Guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute wollen wir über Römer 6 nachdenken. Und dazu habe ich eine Predigt vorbereitet. Und dazu wollen wir den Bibeltext aufschlagen und erstmal lesen. Römer 6. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dies, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unseren Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in euren sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierde des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht euren Gliedern der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wir wollen noch beten. Danke, Vater, für diesen Bibeltext, den du uns da gibst durch Paulus. Danke für diese tiefen Wahrheiten, die du uns damit vermittelst. Und wir wollen dich nun bitten, dass du uns stärkst, dass du uns Ohren gibst, die hören, dass du mir die Kraft gibst und das Verständnis, dein Wort zu predigen, und dass ja wir einfach auf dich harren und hoffen. Amen. Ja, der erste Vers startet mit: Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Vielleicht kennt das der eine oder andere, dass er versucht, aus eigener Kraft irgendwie sündlos zu leben. Und gerade Christ geworden, und ja, dann versucht man irgendwie die Werke zu tun, aus eigener Kraft, auf sein Fleisch zu vertrauen, sich zu rühmen dessen, und merkt sehr schnell, dass man da scheitert. Und dann kommt man zu dem nächsten Schluss, dass man denkt, ja, wenn Gott uns doch vergeben hat, dann warum nicht einfach die Gnade ausnutzen und darauf harren, dass seine Gnade alles überströmt. In Kapitel 5 erklärt, das ist das Kapitel davor, erklärt Paulus, dass aus dem Gesetz Werke der Tod kommt, weil niemand heilig leben kann. In Vers 20 vom Kapitel 5 des Römerbriefs schreibt Paulus: Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmt geworden. Also mit anderen Worten, kann die Errettung nur aus Gnade geschehen, nicht aus Werken, sodass niemand stolz wird. Denn das Gesetz dient bestenfalls zur Sündenerkenntnis, führt aber nicht zu einem neuen Leben. Im Gegenteil, es vergrößert sie nur. Ja, auch Luther hatte mit dem zu kämpfen, als er in der Reformation das paulische Evangelium neu entdeckte. Scheiterte er sehr schnell die Neugestaltung an den Einzelnen und auch in der Gemeinde. Also, dass sie das irgendwie nicht leben konnten. Und Luther wusste sich nicht anders zu helfen, als mit dem Gesetz zu kommen. Ich lese einfach vor, wie es geschrieben ist. Luther in der Reformation, das paulinische Evangelium neu entdeckte, scheiterte die Neugestaltung des Lebens des Einzelnen so, dass er aufs Neue das Gesetz mit hineinnahm. So stark, dass im heutigen Christentum allein durch Gnade und das antreibende Gesetz nebeneinander stehen, was zu einer christlich gefärbten bürgerlichen Moral verkommen ist. Ja, wir kämpfen da alle irgendwie mit, dass das in unseren Kopf eingehämmert wurde, dass wir das Gesetz befolgen müssen. Aus eigener Kraft am besten noch. Also eigentlich Religion. Christlich gefärbte Religion, aber dennoch Religion. Ja, in Vers 2 und 3 schreibt Paulus dann weiter in Kapitel 6. Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Ja, Paulus holt nicht ein neues Gesetz raus und sagt, das kann man doch als Christ nicht tun, das macht man doch nicht. Er erinnert uns vielmehr an eine Tatsache, nämlich, dass wir der Sünde gestorben sind, ein für alle Mal. Ja, in Jakobus 1, 22 bis und 25, da gibt es ein Bild dessen. Jakobus 1, 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Ja, dort vergleicht, Jakobus, den Mann, der das Evangelium hört und dann nicht mit Taten folgt, einem vergesslichen Mann, der sein Spiegelbild betrachtet, weggeht und vergisst, wer er ist. Und deshalb erinnert uns Paulus erneut daran, dass wir der Sünde gestorben sind. Sie ist nicht mehr Herr über uns. In Kapitel 4 schreibt er, wir sind also mit ihm begraben worden und erklärt somit das Argument, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Die Taufe ist also in erster Linie ein Begräbnis, eine Hinrichtung und auch ein Freudenfest, aber vor allem ein Begräbnis, eine Hinrichtung des alten Menschen. Luther nahm das nur bildlich. Er sagte, man müsse den alten Adam ersäufen durch tägliche Reue und Buße. Paulus hingegen macht uns aufmerksam, dass wir neu sind. Wir sind schon erneuert durch Jesu Tod. Wir sind in seinen Tod hineingetauft und auferstanden und leben nun. Also ist unsere Identität in Christus Jesus, unserem Herrn, und nicht in unserem damaligen sündigen Fleisch. Natürlich sündigen wir noch gelegentlich, weil die Sünde in uns noch wie ein Bakterium ist, aber wir müssen ihr nicht mehr gehorchen. Aber da noch zu später was. In 2. Korinther 5, 17 steht, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und in Matthäus 7, 16 steht, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dorn oder Feigen von Disteln, so bringt jeder guter Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechte Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Ja, wir sind in Christus eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und der Schlüssel in dem ist, dass wir erkennen, dass wir neu geworden sind und dass wir Gottesfurcht haben und dass wir nicht versuchen, aus eigenem Fleisch heraus das Gesetz zu befolgen, weil dann werden wir wieder sterben. In Vers 5 steht vom Kapitel 6, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinen Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dies, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wir sind mit Christus eins gemacht. Wir müssen die Vorstellung loswerden, dass wir allein durchs Leben gehen und Jesus uns hier und da seine Hilfe zuteil werden lässt. So werden wir nie einen neuen Lebenswandel leben können. Sondern werden eher Zuflucht in seinem Gesetz suchen. Wir sind eins gemacht in ihn, in seinen Tod, wie in seiner Auferstehung. Wenn wir aus eigener Kraft versuchen, das Gesetz zu befolgen, dann werden wir stolz. Und damit fand ich auch ganz cool in Jakobus 4. Und das ist halt nicht gut, wenn wir stolz sind. Jakobus 13 und 17. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Also, dass wir den Herrn mit einbeziehen, dass wir sagen, Herr, ich bin so kaputt, so sündig und fall immer wieder in dem Sinne, Herr, mach du aus mir etwas Neues, schaffe du in mir ein reines Herz, bewirke du das, was ich nicht aus eigener Kraft schaffen kann, indem ich das, was du vollbracht hast durch deinen Tod in mir, glaube und annehme. In Kapitel 7 dann steht, denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Ja, jeder muss sterben, da der alte Mensch eine sündige Natur hat und den Tod als Lohn hat. Der Unterschied ist bei einem Christen, dass er, während er hier auf der Erde lebt, geistig in Jesus stirbt und auch Anteil an seiner Auferstehung hat und erfährt. Dadurch ist er von der Sünde freigesprochen. Er ist kein Sklave der Sünde. Er kann zwar noch sündigen, muss es aber nicht. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Ja, ich habe mal so ein Bild gehört, das fand ich ganz cool, um das einfach mit dem Sklaven zu verdeutlichen. Nehmen wir einfach mal an, dass es einen Lukas gibt. Und der Lukas möchte, muss ich mir jetzt Namen ausdenken, der möchte eine Annemarie, oder der braucht einen Sklaven und kauft eine Annemarie, weil er gerne seine Wohnung sauber und sonst was haben will und dann sie ist dann Sklave und wird ihm dann übereingestellt. Und dann muss sie auf einmal schuften und alles tun für diesen Herrn. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, irgendwann komme ich daher oder jemand anders daher und ist vielleicht und fühlt sich vielleicht, hat Mitleid mit der Annemarie, weil sie so schuften muss und so gepeinigt ist. Und sagt sich, ja, ich möchte sie freikaufen. Und sagt, hey Lukas, könnte ich irgendwie was dir anbieten, irgendwie eine Summe Geld, um die Annemarie freizukaufen? Dann sagt der Lukas, ja, für 2.000 oder sonst wie viel Euro kannst du sie kaufen. Dann kauft er die, macht einen Vertrag, dann wird unterschrieben und nun gehört die Annemarie demjenigen, der sie gekauft hat. Nun kann es aber sein, dass derjenige, der sie gekauft hat, dann mit ihr, was weiß ich, einkaufen geht, ihr was Gutes tut und dann kommt auf einmal der Lukas am anderen Straßenrand und sieht die Annemarie und sagt, Annemarie, komm her, du musst noch das und jenes tun. Und die Annemarie, weil sie das alles so gewohnt ist, dass sie immer dem Herrn Lukas dienen musste, rennt über die Straße und sagt, ja, Lukas, was kann ich für dich tun? Aber eigentlich rechtlich gesehen braucht sie das nicht mehr, denn sie gehört nicht mehr ihm. Denn vertraglich gehört sie demjenigen, der sie gekauft hat. Und so ist es auch mit uns, mit der Sünde und Jesus Christus. Wir wurden, als wir wiedergeboren wurden, wurden wir ihm überstellt. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern Sklaven Gottes, Dienst bei ihm geworden. Wir müssen der Sünde nicht mehr gehorchen, sondern müssen Jesus gehorchen, dürfen ihm gehorchen und auf seine Stimme hören. Nur sind halt die Stimmen, die alten Stimmen, die wir hatten, die der Sünde, noch da in unserem Kopf. Und wir müssen uns umgewöhnen, dass wir der Stimme Gottes gehorchen. Und das tun wir, indem wir sein Wort lesen. Vers 10. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist eine Sache des Glaubens, die Realität im Glauben anzunehmen. Epheser 6, 16 steht, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Ja, für mich ist das ja genauso ein Thema wie für euch, einfach diesen Kampf auch zu führen. Und ich merke einfach, dass man so schnell dem eben nicht glaubt, sondern Lügen glaubt, dass man der Sünde gehorchen muss oder dass man das nicht schaffen könnte oder so. Aber der Herr will uns frei machen davon, mich so wie euch. Und das ist eigentlich eine frohe Botschaft. Und ich habe mehr und mehr lerne ich einfach, dass man das einfach aushalten muss, dass man einfach loslassen muss von seinem eigenen Bestreben, irgendwas zu verändern. Einfach loslassen zu sagen, Herr, ich kann nicht aus mir selbst das bewirken. Tue du, also lass los und lass Gott das tun in dir und ihm vertrauen, dass wir wirklich frei sind von der Sünde und somit in ihm leben. Vers 12. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind, aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ja, wir werden hier als Werkzeuge Gottes beschrieben, weil wir ohne ihn nichts tun können. In Johannes 15,4 steht, bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, ich fand das Bild ganz cool von diesem Weinstock. Oder man könnte auch zum Beispiel einen Apfelbaum nehmen, der Äpfel trägt. Wenn der Apfelbaum sich die ganze Zeit konzentrieren würde, Äpfel zu produzieren, würde er nichts produzieren, weil ihm die Nahrung fehlen würde. Ein Apfelbaum muss sich auf den Stamm konzentrieren. Die Äste müssen sich auf den Stamm konzentrieren, damit sie Frucht bringen. Weil der Stamm die Nahrung nach oben transportiert. Und so auch wir. Wenn wir nicht auf Christus schauen, dann können wir gar nichts produzieren. Wir können nichts produzieren. Und wir müssen auf Gott schauen, auf ihn und was er vollbracht hat durch seinen Tod am Kreuz. In 1. Mose 5, 7 steht, es ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Ja. Kapitel 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Ja, ich bete und hoffe für uns alle, dass wir das besser verstehen können, dass wir durch seine Gnade zu einem neuen Leben berufen sind und dass wir nun durch seine Kraft heraus, ja, ihm nacheifern können und leben können. Ja, ich möchte noch zum Abschluss beten.